Ja, guten Morgen. Ein paar kleine Vorbemerkungen. Erstens mal, ich freue mich, dass ich heute hier stehen kann. Vielleicht haben das ja einige mitgekriegt, dass ich im Sommer es vorgezogen habe, über die Kellertreppe zu fliegen und mir die Schulter auszukugeln, statt hier zu predigen. Es ging dann aufgrund der Schmerzen leider wirklich nicht. Aber wie gesagt, ich bin schon wieder aber einigermaßen beweglich. Ja, das Thema. Ich habe extra noch gesagt, ich brauche kein Beamer und kein Overhead-Projektor und so. Ich mache das heute alles unplugged. Das geht dann schneller, es dauert bloß ein bisschen länger. Das Thema. Arbeit macht das Leben. Vielleicht denken sich manche, also von einem Pensionisten muss ich mir da eigentlich über Arbeit nichts erzählen lassen. Aber alle, die im Pensionsalter sind, wissen, da geht es erst so richtig los. Ein Bekannter von mir hat das Wort Rentner etymologisch mit Rennen in Verbindung gebracht. Und da ist also auch was dran. Aber ich habe auch ein paar Jahre Arbeit hinter mir, also von daher hoffe ich, ihr nehmt mir das, was ich sage, auch ab. Arbeit macht das Leben. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Installation. Natürlich, Arbeit macht das Leben süß. Aber ich bin leider Diabetiker. Das ist ja nur einer von vielen Sprüchen, die die Arbeit als etwas bezeichnen, um das man nach Möglichkeit einen großen Bogen macht. In dieselbe Kerbe schlägt die folgende Viruswarnung. Es gibt einen neuen Virus, Codename Arbeit. Wenn du Arbeit bekommst von deinen Kollegen, deinem Chef, per Mail oder sonst woher, rühre Arbeit auf keinen Fall an. Der Virus Arbeit eliminiert dein komplettes Privatleben. Nimm deine Jacke sowie zwei gute Freunde und gehe direkt in die nächste Bar und bestelle 3 Bier. Wenn du dies 3-mal wiederholst, wirst du feststellen, dass du Arbeit vollständig aus deinem Gehirn gelöscht hast. Leite diese Warnung sofort an mindestens 5 nahestehende Freunde und Bekannte weiter. Solltest du feststellen, dass du keine 5 Freunde oder Bekannte hast, bedeutet das, dass du bereits infiziert bist und der Virus Arbeit dein Leben schon vollkommen unter Kontrolle hat. Also man könnte hier noch einige solche Schmankerl bringen. Ich lasse es dabei. Wenn Arbeit das Leben wirklich süß macht, warum brauchen wir dann so eine Viruswarnung? Warum lechzen wir dann so nach dem freien Wochenende? Was soll dann die Rede von dem Dolce Far Niente, dem süßen Nichtstun? Vielleicht gilt eher, Experiment, schauen wir mal, Arbeit macht das Leben sauer. Wir sprechen vom sauer verdienten Brot. Manche haben auch das Gefühl, an ihrem Arbeitsplatz zu versauern. Oder sie müssen in den sauren Apfel beißen und Überstunden machen. Wir haben sie in dem Beispiel hier ja gerade erlebt. Dass Arbeit das Leben sauer macht, das haben schon die Altvorderen gewusst. Sie haben auch den Schuldigen bzw. die Schuldigen ausgemacht. So heißt es in einem babylonischen Schöpfungsmythos aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, aus Kingus Blut formte Ea die Menschheit. Ihr legte er den Dienst für die Götter auf und befreite diese, nämlich die Götter, auf solche Weise. Der griechische Dichter Homer beschrieb das goldene Zeitalter mit den Worten: und wie Götter lebten sie, noch ohne menschlichen Kummer, frei noch von Arbeit und Trübsal. Die Arbeit kam erst später dazu. So lässt Homer einen seiner Helden, Agamemnon, ausrufen: auf denn, lasst uns arbeiten, denn also verhängt es Zeus auch uns bei unserer Geburt als schwerstes aller Übel. Arbeit macht das Leben sauer. Und die Bibel schlägt ganz offensichtlich in dieselbe Kerbe. Wenn sie zum Beispiel davon spricht, dass der Mensch im Schweiße seiner Füße, im Schweiße seines Angesichts natürlich, sein Brot essen wird. Dass er dem Ackerboden den Ertrag abringen muss und sich mit Mühsal ernährt. Und der alttestamentliche Prediger, Buch Kohelet, resoniert über die Arbeit, Zitat, ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Arbeit macht das Leben sauer. Aber auch hier ist eine Gegenrede angebracht. Wenn Arbeit das Leben wirklich sauer macht, warum pochen wir dann so auf unser Recht auf Arbeit? Warum ist das immer wieder ein großes politisches Thema auch? Vollbeschäftigung. Warum haben wir dann Angst vor Arbeitslosigkeit und erleben die Arbeitslosigkeit dann auch sauer? Warum malen wir das Schreckgespenst vom künftigen Wegfall von bis zu 60% aller Arbeitsplätze im Zug von Industrie 4.0 und der Roboterisierung? Warum ist Arbeit bei uns immer noch mit einem hohen Prestigegewinn verbunden? Warum konnten Denker wie Karl Marx die Arbeit als das ansehen, was den Menschen eigentlich erst im Vollsinn zum Menschen macht? Also macht die Arbeit das Leben wohl eher, jetzt kommt das nächste Experiment, schauen wir mal, süß, sauer. So und so, ne? Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass sich die Arbeitsverhältnisse seit Agamemnon oder gar seit Adam natürlich verändert haben. Und damit auch unser Verhältnis zur Arbeit. Wir müssen auch mit Bibeltexten, denke ich, nach dem Motto umgehen, kapieren, nicht kopieren. Also nicht einfach eins zu eins umzulegen, was da steht, weil wir in anderen Verhältnissen leben. Nehmen wir nur unseren Predigttext, den wir vorhin gehört haben. Er richtet sich ursprünglich an Sklaven. Das war damals die arbeitende Bevölkerung. Und das war prozentual gesehen der größte Teil der Bevölkerung. Also wahrscheinlich 80-90% werden Sklaven gewesen sein. Sie haben die körperliche Arbeit verrichtet. Die Sklaverei wurde bekanntlich im 19. Jahrhundert abgeschafft. Bloß hat sich das noch nicht in alle Chefetagen auch unserer Tage herumgesprochen. Aber immerhin sind die heutigen Arbeitssklaven einigermaßen gut bezahlt. Ganz im Ernst, was früher Heerscharen von Sklaven oder Tagelöhnern leisten mussten, das leisten heute Maschinen, das machen Roboter, andere Arbeitshilfen. Sie ersparen uns viel von der Mühe. Und das Angesicht der meisten Berufstätigen ist auch nicht mehr voller Schweiß. Was in der Antike nur wenige konnten, das ist heute einer breiten Allgemeinheit möglich, nämlich Karriere zu machen, einen interessanten Beruf zu ergreifen, der den eigenen Begabungen entspricht, sich in diesem Beruf ein Stück zu verwirklichen. Dass aber heute nicht alles Gold ist, was glänzt, das zeigen die vielen prekären Arbeitsverhältnisse, die Burnout-Raten, die Zunahme von Depressionen, ja sogar sterben kann man durch Arbeit. In Japan gibt es einen eigenen Begriff dafür, Karoshi, Tod durch Überarbeitung. Also in der Tat auch heute, süß-sauer. Und dazu passt, finde ich, auch der biblische Befund. Denn der verfluchte Ackerboden und die Arbeit im Schweiß des Angesichts, das ist wirklich nur die eine, zugegebenermaßen die saure Seite. Dazu, oder besser davor, kommt noch etwas anderes. Nämlich der Auftrag Gottes an den Menschen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Anders als diverse antike Schöpfungsmythen bewertet die Bibel also die Arbeit grundsätzlich und ohne Einschränkung als positiv. Arbeit macht das Leben sinnvoll. Oder vielleicht sollte man besser sagen, sinngemäß. Jawohl, Gott hat dem Menschen die Arbeit aufgetragen, aber nicht als schwerstes aller Übel, sondern als großartiges Angebot. Mitschöpfer oder Nachschöpfer, Hinterherschöpfer zu sein. Ja, wir finden quasi als Role Model Gott selbst an der Arbeit. Wir haben es heute im Einstieg des Gottesdienstes gehört. 6-Tage-Woche mit anschließendem Ruhetag. Der Mensch als Mitarbeiter Gottes. Kreativ, also schöpferisch, darf der Mensch sein, indem er zum Beispiel den Tieren Namen gibt. Also der göttlichen Schöpfungsordnung nachspürt und ihr seine eigenen Namen und Bezeichnungen verleiht. Das ist die wichtigste biblische Grundaussage zur Arbeit. Sie ist Gabe Gottes. Sie ist ein Geschenk und sie ist eine Aufgabe. Der Mensch lebt, wenn er arbeitet, sinngemäß. Er wird seiner Bestimmung gerecht. Dass wir heute die Arbeit nicht immer oder nur selten oder vielleicht gar nicht als Gabe Gottes erleben, das hängt mit dem Umstand zusammen, dass die gute Schöpfung Gottes durch den Sündenfall korrumpiert worden ist und dadurch alles, aber wirklich auch alles, unsere Beziehungen und auch unsere Arbeit, zwei Gesichter bekommen hat, ambivalent geworden ist. Und mit dieser Zweideutigkeit müssen wir bei all unserer Arbeit leben. Ihr können wir uns nicht wirklich entziehen. Aber die Arbeit als solche, das muss noch einmal gesagt sein, ist nicht göttliche Strafe für die Sünde. Und deshalb tun wir gut daran, die positiven Aussagen über die Arbeit in den Blick zu nehmen. Der Auftrag zum Bebauen ist genauso real wie der verfluchte Acker. Darum ein nächstes: Arbeit macht das Leben satt. Das ist eigentlich eine ganz banale Aussage. Wir könnten auch sagen, Arbeit macht das Leben selbstständig. Es ist eine der gottgewollten Grundfunktionen der Arbeit, dass wir durch sie unsere persönlichen Grundbedürfnisse stillen können. So schreibt Paulus einmal an die Christen in Thessaloniki: Wir haben es euch ja ausdrücklich gesagt, als wir bei euch waren, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nun hören wir, dass es einige unter euch gibt, die ein ungeregeltes Leben führen. Sie arbeiten nicht, sondern treiben sich unnütz herum. Wir ermahnen sie im Namen des Herrn Jesus Christus mit allem Nachdruck, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Und schon im Alten Testament wird auf durchaus launige Weise die Mühe um den eigenen Lebensunterhalt empfohlen. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten noch Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlag die Hände ineinander ein wenig. Dass du schläfst, so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Sprüche 6. Sich regen bringt Segen. Einige kennen dieses Sprichwort auch noch. An diesem Sprichwort ist was dran. Negativ formuliert hieß es nämlich, von nichts kommt nichts. Psalm 128, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht, du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast's gut. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der Mensch, der den Herrn fürchtet. Die Möglichkeit zu arbeiten ist ein Segen. Wir können daher sogar ein wenig keck formulieren, Arbeit macht das Leben selig. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Beitrag zum Reformationsjubiläum leisten, 500 Jahre Reformation, und auf Herrn Luther zu sprechen kommen. Zunächst aber ein Zitat von Bernhard von Clairvaux, einem Kirchenlehrer aus dem 12. Jahrhundert, der mit Blick auf die Mönche meinte, seliger, deswegen bin ich auf das gekommen, seliger und vollkommener als das tätige Leben ist das Beschauliche. Also ist es doch nicht die Arbeit, die selig macht? Ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir auf die unvermittelt gestellte Frage bei einer Cocktailparty oder vielleicht dann unten beim Café, und was sind Sie? Spontan mit unserem Beruf antworten. Wir könnten ja auch sagen, ich bin Nichtraucher. Ich bin Sudoku-Löserin. Ich bin Taxidienst für meine Teenager. Oder einfach, ich bin Christin. Nein, es ist der Beruf, der uns offensichtlich so ausmacht, dass wir ihn als erstes nennen, der uns besonders charakterisiert. Und manche sagen dann, ja, ich bin nur Hausfrau. Auch wieder aus dieser Ahnung heraus, nur wenn ich einen Beruf habe, dann bin ich jemand in unserer Gesellschaft. Und da bin ich jetzt bei Martin Luther. Ihm haben wir nämlich den Begriff Beruf als Bezeichnung für unsere bezahlte Arbeit zu verdanken. Luther hat den Beruf von der Berufung abgeleitet und damit einen wirklich revolutionären Schritt gesetzt. Berufung war damals bis dahin eine religiös besetzte Vokabel. Berufen, von Gott gerufen, so wie die Propheten im Alten Testament oder auch die Jünger von Jesus, sie folgten einem Ruf, dem Ruf, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, dem Ruf, mit Jesus zu gehen, ihm nachzufolgen und so weiter. Nun waren es zu Luthers Zeiten, war es eine ausgemachte Sache, dass die Mönche es waren, die einen Ruf, eine Berufung in diesem eben genannten Sinn gehabt haben. Und so konnte besagter Bernhard von Clairvaux eben sagen, seliger und vollkommener ist das, als das tätige Leben ist das Beschauliche. Alle übrigen Menschen hatten eine Arbeit, heute würden wir sagen einen Job. Und Martin Luther hat es auf den Kopf gestellt, oder vielleicht hat er es gerade auf die Füße gestellt. Er hat die Arbeit jedes Menschen als Beruf bezeichnet. Jeder Mensch, egal welche Arbeit er auch verrichtet hat, war ein von Gott Gerufener, eine von Gott Berufene. Selbst die einfachste Tätigkeit hat dadurch etwas von der Würde göttlicher Berufung bekommen. Kann ich nicht Dombaumeister sein, behau als Steinmetz ich einen Stein. Fehlt mir auch dazu Geschick und Verstand, trage ich Mörtel herbei und Sand. So hat es ein Dichter einmal formuliert. Jede Arbeit wurde zum Beitrag am fortgesetzten Schöpfungswerk Gottes. Die Mönche, das war Luthers Auffassung, die Mönche waren es, die in Wahrheit keinen Beruf hatten, sofern sie sich dem tätigen Leben entzogen haben und sich ausschließlich der Beschaulichkeit hingegeben haben. Zitat Martin Luther: Denn Gott will keine faulen Müßiggänger haben, sondern man soll treulich und fleißig arbeiten. Ein jeglicher nach seinem Beruf und Amt, so will er den Segen und das Gedeihen dazu geben. Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Fliegen. Das Ameisenbeispiel aus Sprüche 6 lässt grüßen. Es hat bei Martin Luther dabei keine Rolle gespielt, ob jemand jetzt Handwerker war oder Mundwerker war. Jede Arbeit war dazu geeignet, Gott zu ehren. Vielleicht können wir daraus vorsichtig formulieren, dass es gar nicht so entscheidend ist, dass wir den Beruf finden, zu dem wir uns berufen fühlen, obwohl das sicher auch nicht unwichtig ist und durchaus angestrebt werden sollte und in unserer Zeit teilweise wenigstens auch angestrebt werden kann. Aber entscheidend ist, dass wir uns in unserem Beruf, in unserer Arbeit von Gott gerufen und von ihm berufen wissen. Das war auch das Verständnis des Apostels Paulus, der an diejenigen, die zu seiner Zeit die körperliche Arbeit zu verrichten gehabt haben, die Botschaft gerichtet hat: Tut eure Arbeit mit Lust und Liebe, als Leute, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Das hat uns Wolfgang hier im Kinderbeitrag auch für die Kinder, für ihre Ebene versucht nahezubringen. Paulus sagt mit diesen knappen Worten Wesentliches über das Ziel unserer Arbeit, über die rechte Arbeitshaltung und über die rechte Motivation. Das Ziel unserer Arbeit: Wir dienen dem Herrn. Wir sind mit der geleisteten Arbeit nicht ausschließlich und nicht einmal in erster Linie unseren Chefs gegenüber verantwortlich, sondern wir sind dem Chef der Chefs verpflichtet, dem Gott, der uns berufen hat. Das ist befreiend, aber das ist auch herausfordernd. Befreiend, weil es uns dem letzten Zugriff durch Menschen entzieht. Herausfordernd, weil wir diesem Chef wahrlich kein X für ein U vormachen können. Nicht für Menschen sollen wir unsere Arbeit tun. Und das heißt in letzter Konsequenz auch nicht für uns selbst. Selbstverwirklichung durch Arbeit. Ein ganz heißes Thema, könnte man wahrscheinlich eine eigene Predigt darüber halten. Wie heiß dieses Thema ist, das muss jeder und jede für sich selbst prüfen. In welchem Maß hängt meine Identität, mein Selbstwert, meine Würde von der Arbeit ab? Dem damit verbundenen Status natürlich auch. Der damit verbundenen Macht und Anerkennung. Ja, nicht zuletzt dem satten Gehalt. Ein Kriterium vielleicht für die Selbstprüfung, wenn ich mich nicht mehr als Beschenkter weiß, sondern wenn ich nehmen muss, was ich brauche an Selbstbestätigung, an Anerkennung, dann werde ich zum Gefangenen meiner selbst, zum Gefangenen auch meiner Arbeit. Nicht für Menschen sollen wir unsere Arbeit tun, sondern für den Herrn. SDG. Soli Deo Gloria hat Johann Sebastian Bach unter seine Werke geschrieben. Und ich denke, es sollte auf jedem Werkstück stehen, das wir herstellen, auf jedem Akt, den wir erledigt haben, am Schluss jedes Besprechungsprotokolls, aber genauso unter jeder Schularbeit und jeder der Kindererziehung gewidmeten Tätigkeit. SDG. Soli Deo Gloria. Zur Ehre Gottes. Das zweite, die Arbeitshaltung. Unsere Arbeitshaltung soll nicht von der Art der Tätigkeit abhängen und auch nicht von den äußeren Umständen. Bebauen und bewahren, also diese zwei Begriffe aus dem Schöpfungsbericht, bebauen und bewahren, also konstruktiv und konservativ, will jede Arbeit erledigt sein. Und ich kann in jeder Tätigkeit, wirklich in jeder Tätigkeit, Freude, Freundlichkeit, Gewissenhaftigkeit oder was immer es auch an positiven Dingen gibt, einfließen lassen. Aus jeder Arbeit lässt sich das Beste machen. Mir ist irgendwann einmal siedend heiß aufgegangen, dass die berühmten Früchte des Geistes, da im Galaterbrief, Freude, Friede, Sanftmut und so weiter, dass das eigentlich Dinge sind, die für den Alltag bestimmt sind und die nicht für uns selbst bestimmt, sondern das sind die Dinge, die von uns ausgehen sollen. Genau dort, wo wir sind. In jedem Beruf sollte es möglich sein, durch unser Verhalten Fragen zu provozieren. Im Sinn von 1. Petrus 3, Vers 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Hoffentlich nicht nur von Hoffnung auf den nächsten Urlaub. Seinen Mitarbeiter Timotheus richtet Paulus aus, alle, die das Joch der Sklaverei zu tragen haben, wir sind also wieder in dieser Welt der Sklaven damals, sollen ihren Herren alle Ehre erweisen, damit der Name Gottes und die Lehre nicht in Verruf kommen. Ein wesentlich wichtigeres Kriterium, als dass wir irgendwie gut rauskommen, dass wir Ehre bekommen, ist, dass unser Gott Ehre bekommt und dass er nicht in Verruf gerät. An einen anderen Mitarbeiter Titus schreibt Paulus, die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen, ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen. Sie sollen zuverlässig und treu sein, damit sie in allem der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Nicht welchen Beruf wir ausüben, macht einen Unterschied, sondern wie wir unseren Beruf ausüben, macht den Unterschied. Schließlich noch die Motivation für unsere Arbeit. Der wichtigste Motivator scheint für uns heute das Geld zu sein. Geld, Bezahlung kann aber niemals der entscheidende Motivationsfaktor für unsere Arbeit werden. Auch nicht das Prestige. Wir müssen uns nicht Anerkennung von Menschen holen oder um diese Anerkennung gerade zu buhlen. Ja, die Anerkennung bleibt uns oft versagt. Wir dürfen wissen, dass Gott unser Tun sieht, dass er sich darüber freut. Die höchste Form der Anerkennung kommt von ihm, indem er uns seine Kinder nennt und uns als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würdigt. Noch einmal Martin Luther dazu. Das ist eine nötige Lehre, an der sehr viel gelegen ist, dass wir unseren Beruf in Gottes Wort fassen. Und denn jeder dessen gewiss sein soll, dass alles, was er tut und lässt, in Gottes Namen und aus Gottes Befehl getan und gelassen hat. So kann das Herz dem Teufel Trotz bieten und guter Dinge sein und sagen, ich habe heute dies und das getan, das mich Gott geheißen und mir befohlen hat in seinem Wort. Weiß deswegen, dass es ein gut und Gott wohlgefälliges Werk ist. Wer aber solches nicht sagen kann, der höre nur bei Zeiten auf. Er habe vor, was er wolle. Denn es ist Sünde. Und Gott hat keine Lust und Willen daran. Wie Paulus sagt, was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Das macht uns frei vom Urteil der Menschen. Auch ihrem Urteil über den Wert unseres Berufs oder unseres nur Hausfrauseins. Zugleich bindet uns aber das alles an Gottes Urteil. In diesem Sinn noch ein letztes Mal, versprochen, Martin Luther. Wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt. Und zum eben genannten Punkt der Motivation, ein letzter Aspekt zur Arbeit, ein letztes S. Arbeit macht das Leben sozial. Als sich der Apostel Paulus von den Gemeindeältesten aus Ephesus verabschiedet hat, die Apostelgeschichte berichtet darüber, hat er ihnen Folgendes ganz besonders ans Herz gelegt. Ihr wisst, dass ich nie Unterstützung genommen habe. Weder Geld noch Kleider habe ich von jemandem erbeten. Mit diesen meinen Händen habe ich erarbeitet, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Überhaupt habe ich euch mit meiner Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus der Herr darüber gesagt hat. Von ihm stammt das Wort, aus dem Geben, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Mit dem Geld, das wir verdienen, sollen wir anderen dienen. Arbeit ist immer auch Arbeit für andere. Der Lohn für unsere Arbeit soll nicht nur uns selbst zugutekommen. Natürlich, für unsere Bedürfnisse ja. Arbeit macht auch satt und selbstständig. Aber sie soll auch den Menschen um uns herum dienen. Das mag vielleicht vorrangig die Familie sein, aber es gilt darüber hinaus sicher für alle Menschen in unserem Umfeld, die Unterstützung brauchen. An dieser Stelle wäre jetzt ganz viel über ehrenamtliche Tätigkeit zu sagen. Etwas, das gerade Pensionisten und Pensionistinnen ja offen steht, ein weites Feld, ja viel Zeit, sich ehrenamtlich, unentgeltlich zu engagieren. Ob das jetzt die Gemeinde ist, ob es im Rahmen einer Hilfsorganisation ist, ob das in der Betreuung von Menschen ist oder im gesellschaftlichen Engagement. Überall da, wo Geld als Motiv für das Engagement jetzt wirklich keine Rolle mehr spielt, sondern wo der Dienstcharakter im Vordergrund steht. So, ich glaube, jetzt muss ich wirklich Schluss machen. Ich tue das mit einem berühmten Zitat, nicht Martin Luther, schon gesagt, sondern von Wilhelm Löhe. Das war einer der Gründerväter der Diakonie, so vereinfacht gesagt. Sein Motto war, was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn, in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Amen.